Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Mit dem Wochenspruch aus Jesaja 40, Vers 3, darf ich uns heute Morgen am dritten Sonntag im Advent zum Gottesdienst alle ganz herzlich begrüßen. Begrüßen möchte ich auch alle, die den Gottesdienst zu Hause hören werden. Auch euch noch eine gesegnete Adventszeit. Abzukündigen ist Folgendes: Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis. Am Dienstag um 17.30 Uhr ist Konfirmandenunterricht und am nächsten Sonntag, am 4. Advent, ist um 11 Uhr ganz normaler Gottesdienst. Die Pflichtkollekte vom vergangenen Sonntag betrug 89,70 Euro. Allen Gebern ganz herzlichen Dank. Die Kollekte von heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Den Heiligabendgottesdienst möchten wir hier in Medenbach um 15.30 Uhr am Weihnachtsbaum vor der Feuerwehr und in der Friedhofstraße feiern, damit alle, die gerne das Christfest feiern möchten, daran teilnehmen. Heiligabend 15.30 Uhr bei der Feuerwehr am Weihnachtsbaum.
Und das wird keine Stunde sein, sondern 20 Minuten, 25 Minuten, nur dass niemand Schreck bekommt.
Ja, genau, also nicht so sehr lange, 20, 25 Minuten. Zieht euch warm an und vielleicht ist es ja auch gar nicht so kalt. Eine Anwesenheitsliste zu führen ist Pflicht für den Kirchenvorstand. Deshalb helft uns bitte und bringt die eigenen Personendaten, Namen, Adresse und Telefonnummer auf einem gelochten DIN A5-Blatt mit. Dann müssen wir diese nur noch einsammeln und abheften und die Daten werden nach 4 Wochen garantiert vernichtet. Also ein kleines DIN A5-Blatt, euer Namen, Adresse und Telefonnummer mitbringen. Der Mund-Nasen-Schutz ist beim Ankommen und auf dem ganzen Gelände verpflichtend. Wir freuen uns, wenn wir diesen Gottesdienst zum Christfest zusammen feiern können. Dann ist hier noch eine Information zur Kirchenvorstandswahl im kommenden Jahr. Allen Mitgliedern der evangelischen Kirchengemeinde Breitscheid-Medenbach geben wir zur Kenntnis, dass im nächsten Jahr der Kirchenvorstand neu zu wählen ist. Für das Amt kandidieren folgende Personen: Becker Annalena, Horn Carolin, Klaas Udo, Kolb Angelika, Kunz Heinz, Leuthäusel Burkhardt, Reichel Thorsten, Schumann Carsten, Strömann Frank und Thielmann Andrea. Wegen der strengen Covid-19-Auflagen werden wir dieses Mal auf die übliche Gemeindeversammlung zur Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten verzichten. Die Kurzvorstellung der Kandidierenden finden Sie im Januar 21 in den Schaukasten der Kirchengemeinden und auf der Homepage. Wenn Sie möchten, können Sie dem amtierenden Vorstand noch bis zum 10. Januar weitere Personen für den endgültigen Wahlvorschlag nennen. Diese Personen kommen unter der Bedingung auf die zu ergänzende Wahlliste, dass 10 namentlich aufzuführende Kirchengemeindeglieder diese Kandidatur befürworten und die vorgeschlagenen Personen selber ihre Zustimmung geben. Ein entsprechendes Vorschlagsformular zur Kandidatur finden Sie auf der Homepage der Kirchengemeinde oder könnten es im Büro sowie in den Kirchen erhalten. Über den genauen Ablauf der Wahl, die am 13. Juni in allen Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau stattfinden wird, werden Sie noch gesondert informiert. War ein bisschen lang heute, aber ich denke, es war nötig, dass ich es so gemacht habe. Und nun hören wir das Lied Nummer 16, 1, 3 und 4.
Feiern. Ich will voraus erzählen, als ich nach Gießen umgezogen bin, musste ich ja mein Leben ganz neu organisieren. Unter anderem brauchte ich auch einen neuen Hausarzt und fragte meinen Freund, der in Gießen lebt, sag mal, kannst du mir jemand empfehlen? Und er sagte mir von seinem Arzt und sagte, pass mal auf, ich rufe da mal an. Und dann hat er dort angerufen und hat mich vorangemeldet, sodass, als ich mich dort meldete, jemand sagte, ja, herzlich willkommen, wir wissen schon, Binek, den Namen kennen wir schon. Es ist eine prima Sache, wenn man da schon jemand hat, der einem den Weg vorbereitet. Und darum geht es an diesem heutigen Sonntag, den Weg Gottes vorzubereiten. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bitte, dass wir gemeinsam nicht einen Psalm, sondern heute ein Lied zusammen lesen, und zwar das Lied Nummer 1. Und bitte die Frauen, dass sie beginnen mit der ersten Strophe, die Männer mit mir die zweite Strophe zu lesen, und die Frauen bitte ich dann, die dritte Strophe wieder zu lesen. Also das Lied Nummer 1, Macht hoch die Tür. Er ist gerecht, ein Helfer wert.
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit. Sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt. Der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat.
Kommt, lasst uns diesen Gott anbeten. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten und bekennen, heiliger Gott, unser Schöpfer. Wir bekennen, dass wir auch in dieser Woche nicht immer deinem Rat gefolgt sind, sondern viel nach eigenem Rat und nach Menschenrat gehandelt haben. Jesus, wir bekennen, dass wir deine Hilfe brauchen, um auf dem Weg des Lebens und auf den Wegen des Friedens zu gehen. So bitten wir von der Frühe des Tages an bis in die späte Stunde des Abends, heiliger Geist, du unser Tröster, sei mit uns und rufen, Herr, erbarme dich. Frau Lommel, würden Sie uns das spielen, Herr, erbarme dich? Erbarme dich, Christe, erbarme dich, Herr, erbarm dich über uns. Der Apostel Johannes bezeugt, wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Darum folgen wir den Worten des Jesaja, bereitet dem Herrn den Weg. Lasst uns Gott ehren. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Wir beten, komm, Heiliger Geist, öffne uns die Ohren. Lass uns hören, Worte, die uns ins Leben vor Gott führen. Öffne uns die Augen, dass wir sehen, wie und wo wir dem Wiederkommen des Christus Jesus, unseres Heilands, Wegbereitende sein können. Amen. Jetzt hören wir die Lesung aus Jesaja.
Die Schriftlesung für heute ist aus Jesaja 40, die Verse 1 bis 11 Und ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Trost für Gottes Volk. So spricht euer Gott. Tröstet, ja tröstet mein Volk. Ermutigt die Einwohner Jerusalems. Ruft ihnen zu. Nun habt ihr genug gelitten. Die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft. Eure Schuld ist beglichen. Hört, jemand ruft. Bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen, so hat er selbst es angekündigt. Hört, jemand sagt zu mir. Sprich zu den Menschen. Was soll ich ihnen denn sagen, frage ich. Sagt, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleich den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen Atem darüber wehen lässt. Ja, nichts als Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Steig auf einen hohen Berg, Jerusalem. Du hast eine gute Nachricht zu verkünden, Berg Zion. Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus. Ruf laut und scheue dich nicht. Sag den Städten im Land Juda, seht, da kommt euer Gott. Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott. Er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er sich erworben hat. Es geht vor ihm her. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja.
Lasst uns auf die Lesung antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jetzt schauen wir noch einmal in das Lied Nummer 1 und hören gespielt die beiden Strophen 4 und 5 und können sie gerne mitlesen.
Thank you.
Der Predigttext zum dritten Advent steht im Evangelium des Lukas im ersten Kapitel ab dem Satz 67 und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann, prophetisch zu reden. Er sagte: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volks und hilft ihm, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet werden wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, in dem Lobpreis des Zacharias kamen sie eben vor. Er hat sie mittendrin in einem Satz erwähnt. Nun ist Zacharias bestimmt ein kluger Mensch gewesen, aber wie konnte er 2000 Jahre voraussehen und uns und unsere Situation sehen und beschreiben? Bevor ich dieser Frage nachgehe und auch zeige, welchen Teil seines Lobgesangs ich meine, ist es gut, etwas über Zacharias selber zu erfahren. Er stammt aus einer Priesterfamilie. Das sind die sogenannten Leviten, Nachkommen des Levi. Zacharias versieht Dienste im Tempel in Jerusalem. Das ist sein Beruf. Er dient Gott mit Gebeten, mit stellvertretenden Opfern und mit Segenshandlungen. Sein Lebensalltag als frommer Jude ist voll stellvertretender Gebete für sein Volk. Das ist die Aufgabe, die die männlichen Nachfahren des Levi übernommen haben. Sie sind im beständigen Gespräch mit dem Ewigen. Sie loben und klagen, sie preisen und flehen. Zacharias lebt in einer unruhigen Zeit. Sein Volk war wieder einmal unterdrückt. Aktuell waren es die Römer, die als Besatzungsmacht im Land waren. Die Besatzer verlangten Steuern, zwangen junge Männer in die Armee, vergewaltigten junge Frauen und rächten jeden rebellischen Überfall auf ihre Truppen mit blutigen Strafaktionen, bei denen sie ganze Dörfer niederbrannten und Dutzende ihrer Bewohner zur Abschreckung an Kreuzen qualvoll sterben ließen. Viele im Volk sehnten sich danach, dass dieser Albtraum aufhören würde. Die Erwartung richtete sich teils auf die Waffen der Untergrundkämpfer. Die Zeloten waren überall versteckt und andernteils auf ein göttliches Zeichen. Manche dachten, das könne doch miteinander gehen. Alte prophetische Vorhersagen sprachen von einem Retter, einem Messias, einem, den Gott zur Hilfe sendet. Neben dieser großen Weltgeschichte gibt es natürlich auch eine persönliche Welt des Zacharias. Sie ist zum einen geprägt von tiefer Frömmigkeit und dem unbeugsamen Herzenswunsch, Vater zu werden, ein Kind zu haben. Dieser Wunsch verbindet ihn ganz tief mit seiner Frau Elisabeth. Und eigentlich sind beide längst viel zu alt, um Eltern zu werden. Aber sie tragen ihren Wunsch weiter vor Gott. Vielleicht im glaubensvollen Erinnerung an Abraham und seine Sarah, die auch in einem Alter ihren Isaak bekamen, wo menschlich gesprochen keine Elternschaft mehr möglich war. Und dann kommt es zu jener denkwürdigen Begegnung im Tempel in Jerusalem, von der Lukas ebenfalls erzählt. Zacharias war gerade dabei, wie es sein Beruf und seine Berufung war, im Tempel, im Allerheiligsten Gebete zu sprechen. Da begegnet ihm ein Bote Gottes, Gabriel, der Engel Gottes, der für ganz besondere Aufträge zuständig ist. Und er sagt ihm, Zacharias, dein Wunsch ist gehört. Und Zacharias weiß sofort, um welchen Wunsch es geht, fragt aber, wie kann ich denn das erkennen? Und dann bekommt er sein Zeichen, denn ab dem Moment kann er nicht mehr sprechen, er muss schweigen, er verstummt. Man kann das auch psychologisch gut erklären und sagen, naja, das ist schon auch ein Schock, wenn dein Herzenswunsch auf einen Schlag plötzlich zugesagt bekommt, erfüllt zu sein. Er konnte jedenfalls nicht mehr reden und musste schweigend aus dem Tempel gehen, was unüblich war, denn er musste eigentlich, um seinen Beruf dort, seinen Dienst dort abzuschließen, noch einen Segen sprechen. Das ging aber nicht. Auch mit seiner Frau konnte er sich über das, was ihm geschehen war, nicht unterhalten. Aber wahrscheinlich hat er es aufgeschrieben und es zumindest durch Zeichen deutlich machen können. Sie hatten genügend Zeit, 9 Monate. Zacharias und seine Frau Elisabeth verstanden, dass sie Wegbereiter für Gottes Handeln werden. Sie werden die Eltern des Täufers Johannes, jenes Mannes, der dann selber das Wirken des Messias Jesus, des Christus Jesus, angekündigt hat. 8 Tage nach seiner Geburt ist die Zeit der Beschneidung bei den Juden und Zacharias nutzt diesen Moment, in dem ihm plötzlich seine Stimme wiedergegeben wird, zu einem Lobgesang. Er sagt unter anderem, du, Gott, hast dein Volk erlöst. Doch wir müssen fragen, wie meint der Zacharias das denn? Die Römer sind noch da. Und diese Römer werden 30 Jahre später, in denen sie weiterhin brutal im Land herrschen, Jesus ans Kreuz schlagen. Und diese Römer werden 70 Jahre später, und dann wird Zacharias schon gar nicht mehr leben, den Tempel in Jerusalem zerstören, die Stadtmauern der Stadt schleifen und alle Israeliten aus dem Land jagen. Für 1878 Jahre. So lange hat es gedauert, bis der Staat Israel gegründet wurde. Also von welcher Erlösung bitteschön spricht Zacharias? Hat der Mann sich getäuscht? Nein. Mit der Geburt ihres Sohnes erleben Zacharias und Elisabeth, dass sie mitten in der Zeit der Bedrängnis ein Teil des Planes Gottes sind. Der Ewige bringt die Weltgeschichte Schritt für Schritt zum Ziel. Und wir, das verstehen Zacharias und seine Frau, dürfen seine Schritte mitgehen. Am Ziel werden wir seine herrliche Gegenwart erleben. Wir werden in seiner unmittelbaren Nähe sein. Wir werden umgeben sein von Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit. Wir selbst werden davon eingehüllt. Es gibt dann nichts Hässliches mehr in unserem Leben, kein Hass. Weder, dass ich jemand hasse oder hässliche Gedanken habe, noch, dass mich jemand hasst. Das Leben wird ohne Furcht sein. Der Feind unseres Lebens, der Tod, hat keinen Zugriff mehr auf uns. So wird das kommen. Das ist die Wahrheit. Gott hat das zugesagt. Im Leben des Zacharias und der Elisabeth hat sich mit der Geburt des Johannes Wesentliches verändert. Vordergründig haben sie es jetzt mit schmutzigen Windeln, Kindergeschrei und Erziehungsfragen zu tun. Aber sie wissen, dass sie das Kommen Gottes vorbereiten. Mit dem klaren Wissen, dass der Erlöser aus allen Nöten jetzt in diese Zeit kommen wird, wird ihr Leben neu. Sie haben eine neue Kraft und Haltung innerlich und nach außen. Und hier nun kommen endlich sie und ihr ins Spiel. Ich sagte ja jetzt bereits am Anfang, dass Zacharias von uns spricht. Auch sie und ich dürfen das Ziel Gottes mit dieser Welt ganz fest in den Blick nehmen. Auch sie dürfen von Gott überwältigt sein. Sie dürfen ihn bitten, dass er sie einhüllt mit seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Auch wir dürfen in diesen Tagen wissen, dass wir dem Ewigen dienen. Andere schauen in großer Sorge auf Infiziertenzahlen oder blicken mit großer Sorge auf die Folgen von der Pandemie für unser Leben. Wir sind bedrängt. In höchstem Maße sind wir bedrängt. Da gibt es kein Vertun. Aber Zacharias und Elisabeth waren auch bedrängt. Sie waren in höchstem Maße bedrängt und wussten sich doch geborgen in der Nähe Gottes. Zacharias sagt, lasst uns auf den Ewigen schauen. Du bist seine Dienerin. Du bist sein Diener. Ihr dient ihm mit eurem Leben im Kleinen. Er kommt, um alle zu erlösen, die ihn erwarten. Seid vorbereitet und bereitet ihm den Weg. Wie merkt Gott, dass ich ihn erwarte? Wie kann das konkret aussehen? Hören wir uns nicht länger selber zu, wenn wir über die schlimme Lage in unserem Land und in der Welt klagen. Willst du klagen? Dann tue das in Gottes Ohren, aber nicht in die von Menschen. Mit anderen Menschen oder für andere Menschen ist zu überlegen, was ich in der Hoffnung auf Jesus jetzt tun kann. Wie wird Gottes Kommen durch mich vorbereitet? Am letzten Sonntag habe ich von 853 Weihnachtspaketen gesprochen. Heute möchte ich erzählen von dem Ehepaar Dr. John, eine Ärztin und ein Arzt aus Wiesbaden, die ein ganz modernes Missionskrankenhaus mitten in den Anden von Peru aufgebaut haben. Und zwar allein
im Vertrauen auf das Kommen und Helfen Gottes. Sie haben dafür nicht einen Euro in der Tasche gehabt. Sie haben mit dieser Vision in Südamerika als ganz junges Arztehepaar Dienst gemacht und haben gesagt, irgendetwas muss für die armen Menschen hier in diesen Ländern geschehen. Und dann hat Gott ihnen diese Vision gegeben von einem Krankenhaus für die armen Indianer in Südamerika. Und aus dieser Vision haben sie eine ganz kraftvolle Darstellung gemacht. Sie sind durch ganz Europa gezogen. Sie waren in Nordamerika. Sie sind überall in Gemeinden, in Bürgerhäusern, in Rathäusern gewesen und haben ihre Idee vorgestellt und haben gesagt, das ist der Wunsch, den wir haben für die Menschen dort. Aber wir haben kein Geld in der Tasche, wir brauchen eure Hilfe. Wenn ihr Teil dieser Vision werden wollt, dann unterstützt uns. Die haben das richtig professionell gemacht. Der Dr. John hatte einen Film dabei, in dem eine Animation des Krankenhauses zu sehen war. Und zwar ganz, ganz plastisch. Und er lud zu einem Hubschrauber-Rundflug um das Gelände des Krankenhauses ein. Das konnte er uns dann in einer PowerPoint-Präsentation zeigen. Ich habe so eine selber miterlebt. Er hat so anschaulich von etwas gesprochen, was noch überhaupt nicht da war, dass wir alle gesagt haben, ja klar, dafür müssen wir spenden. Und es ist gelungen. Das ist viele Jahre her. Dieses Krankenhaus steht mittlerweile und es ist mitten in den Anden und es ist top ausgerüstet. Manches Krankenhaus in Deutschland würde sich wünschen, solche Geräte zu haben. Wie kommt das? Weil unzählige Firmen aus der Medizintechnik Spenden gemacht haben, große Spenden. Hunderttausende von Euros oder Dollars sind als Spenden in dieses Krankenhaus gegangen. Und die haben oft nicht nur die Geräte gespendet, sondern sie haben auch noch den Transport bezahlt. Oder aber es gab eine Transportfirma, die haben gesagt, und dafür werden wir umsonst transportieren. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Es gibt inzwischen Bücher darüber und es lohnt sich, das nachzulesen, wie kraftvoll man auf den Weg des Friedens gehen kann mit einer Vision, die zum Ziel hat, dass Gottes Wirken in dieser leidenden Welt gezeigt werden kann. So möchte ich euch und Sie bitten, zündet heute Nachmittag eine Kerze an und redet mit Jesus. Fragt, was kann ich konkret in dieser Woche Kleines tun, damit auch ich dein Kommen vorbereite? Vielleicht denkst du dann an ein Telefongespräch oder an eine Karte, die du schreiben könntest, oder an ein gutes Wort, das du an der Kasse im Lebensmittelladen, wo alles immer so hektisch ist, einfach der Kassiererin noch sagst. Was immer du tust, tu es mit dem Ziel, den Advent Gottes vorzubereiten. Dann wird es gut. Darum achten wir bewusst in unserem Leben in dieser Woche darauf, was würde Jesus an meiner Stelle hier tun. Es geht um eine innere Haltung, die zu einer Tat werden kann. Amen. mag dieses Lied von Jürgen Henkes sehr gerne, weil es so lebendig in unsere Zeit hinein erzählt, was Advent heißt. Und darin kommt ja vor, dass wir den Schritt Gottes schon hören können. Ich glaube, das ist das, was Advent ausmacht. Schon hören können, er kommt, und wissen, da wird es Frieden, wenn er kommt. Ich möchte Sie bitten, dieses Fürbittengebet, das wir jetzt sprechen, zu unterstützen. Immer wenn ich sage, wir rufen zu dir, dann antworten wir oder sprechen alle: Herr, mach uns bereit. Jesus, wir sehnen uns nach deinem Kommen in unsere leidende Welt. Öffne uns die Augen für die Zeichen deiner Gegenwart. Wir rufen zu dir: Herr, mach uns bereit. Heiliger Geist, wir sehnen uns nach Glauben bei den Menschen in unserer Nähe, und doch fehlen uns oft die Worte, die Jesus bekennen. Öffne uns den Mund, dass wir dich loben. Wir rufen zu dir: Herr, mach uns bereit. Himmlischer Vater, wir wünschen uns Politiker, die besonnen handeln zum Wohl der Gesellschaft. Und doch sind wir oft unzufrieden. Schenke uns Geduld und lass uns beharrlich beten für die, die es ernst meinen mit deiner Welt. Wir rufen zu dir: Herr, mach uns bereit. Jesus, wir kennen Kranke, Leidende, Sterbende. Und doch überlassen wir das tröstende Wort anderen. Hilf uns zu mehr Menschlichkeit und Miteinander aus deinem Geist. Wir rufen zu dir: Herr, mach uns bereit. Himmlischer Vater, wir sind zu dir gekommen, um dein Wort zu hören und Rat und Hilfe von dir zu empfangen. Begleite uns, die wir hier versammelt sind, auf dem Weg zu dir. Wir rufen zu dir: Herr, mach uns bereit. Einen kleinen Moment der Stille für unser ganz persönliches Gebet. Und nun beten wir weiter mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
möchte Frau Lommel ganz herzlich danken für die Musik in diesem Gottesdienst und Frau Dielmann ganz herzlich danken für das Vorbereiten der Kirche. Wir bitten um Gottes Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.